deine Predigt.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Wertschätzung. Es ist für mich eine Freude, hier bei euch zu sein. Weil wisst ihr, wenn ich an Königsfeld denke, denke ich an Jesus ist Sieger. Das ist so cool, was der in den letzten 3 Jahren hier gemacht hat, oder? Ist das eine starke Nummer? Ja, es sind nicht ganz 3, im Juli werden es dann 3, aber so cool. Und das zeigt, dass Jesus immer noch im Regiment ist. Dass er immer noch das letzte Wort hat. Und dass wir uns nicht zurückziehen müssen zum Verderben, sondern nach vorne gehen zum Heil. Das ist doch gut, oder? Und ich bin froh, mit euch gemeinsam diesem Jesus dienen zu dürfen. Denn wir alle sind ja gemeinsam Diener. Diener unseres Herrn, oder? Hat er es verdient, dass wir ihm dienen? Hat er es verdient, dass wir sein Reich bauen? Und das Vater unser, das ist so genial, das heißt, Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Und ich sage dann für mich immer, wie im Himmel, so auch in mir. Und in mir und durch mich. Durch uns will er sein Reich bauen. Warum? Weil sein Heiliger Geist in uns wohnt. Und es ist so schön, mit euch hier im Lobpreis zu stehen und zu spüren, dass hier so eine Aufbruchsstimmung ist. So, ja, wir wollen nicht nur dahin, wo wir mal waren, wir wollen weiter noch. Amen. Wir wollen in das verheißene Land, was Gott uns gegeben hat. Hier soll ein Licht leuchten, was nicht mehr übersehbar ist. Und es ist jetzt schon nicht mehr übersehbar. Denn in der unsichtbaren Welt, da zetern sie schon, weil hier Lobpreis stattfindet. Wenn nur einer hier wäre, dann würden schon, oh, 2, aber so viele, oh. Das ist genial. Das Thema der heutigen Predigt ist, was hält unseren Glauben am Leben? Glauben am Leben halten. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir Ostern gefeiert. Ja, und ihr habt bestimmt Ostern neu erleben mitgemacht, ja, so wie ich das in Erinnerung habe. Das ist ja auch eine gute Sache, haben wir auch gemacht. Und da wurde ja von 2 Menschen gesprochen auch, denke ich, wenn ihr da euch daran erinnern könnt, die zurückgegangen sind in ihre alte Heimat nach Emmaus. Die sind also zurückgegangen und haben sich unterhalten über das, was passiert ist. Also nach ihrer Bewertung war das gar nicht so toll. Ist ganz anders gelaufen. Stellt euch vor, ihr kommt von einer Feier, geht zurück und sagt, die Feier ist total, war ein Reinfall, es hat nichts funktioniert. Alles war schlecht. Hochzeit war super geplant, aber ging nur eine Katastrophe nach der anderen. Und zum Schluss ist noch der Bräutigam in die Richtung und die Braut in die Richtung. Nichts hat funktioniert. Und ihr hattet euch so gefreut, dass das ist das Traumpaar und alles und nicht. Vielmehr noch haben die gehofft, dass denen sie nachgefolgt sind, dass der das Reich Gottes bringt, dass er alles, was er erzählt hat, dass es durchsetzt. Da hat mit Zeichen und Wunder hat er seinen Dienst bestätigt bekommen durch den Vater im Himmel. Und sie haben gesagt, ja, jetzt ist er endlich in Jerusalem und jetzt wird es passieren. Ein Herz voller Erwartung. Und was haben sie erlebt? Stell dir vor, du gehst auf einen Freund zu. Und willst ihn umarmen und der haut dir voll in den Magen. So haben die sich gefühlt. Überhaupt nicht gut. Und sie gehen zurück in ihr altes Leben. In das, wo sie rauskamen, was sie zurückgelassen haben. Und sie sprechen miteinander. Das ist so schön, 2 Männer, die miteinander sprechen über Probleme. Ne? Ist doch cool, oder? Ja. Also das finde ich echt stark. Also Männer, nehmt euch ein Beispiel, in der Bibel gibt es das, die reden. Ja. David und Jonathan haben auch über schwierige Situationen gesprochen. Da hat nicht jeder für sich das für sich ausgemacht, sondern die haben miteinander gesprochen. Hast du gehört, Dominik? Ja, neben dir sitzt einer. Ne? Also wirklich, es gilt ja für uns alle, für mich ja auch. Ich bin so froh, dass ich einen Freund habe, den ich immer wieder anrufen kann zur Tag- und Nachtzeit, und er hebt ab. Und wenn er nicht abheben kann, weil er sagt, ich bin gerade im Meeting, dann sagt er, dann ruft er zurück. Das gilt ja für die Frauen wie für die Männer, ne? Alles klar, ne? Aber hier sind diese zwei Männer unterwegs und die unterhalten sich und sagen, was ist passiert eigentlich? Was war das? Und dann passiert etwas, das erfreut einem Beraterherz total. Da kommt einer, der weiß es besser als die, die gerade nur auf die Probleme schauen. Und wer als irgendwer anders könnte es nicht besser wissen wie Jesus? Jesus kam in ihre Situation hinein, als sie reflektierten, was passiert ist. Er kam und hat gesagt, über was unterhaltet ihr euch denn da? Wie fein ist denn das, ne? Als wenn Jesus keine Ohren hätte. Und dann kommt es, der Hammer, was man als Berater aushalten muss, wenn dann. Und Jesus hat ganz schön was ausgehalten. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was in Jerusalem passiert ist? Hast du keine Ahnung? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der, der alle Ahnung hat, kriegt gesagt, hast du keine Ahnung? Das ist schon krass, oder? Wie vermessen wir Menschen manchmal sein können, ne? Ohne zu wissen, mit wem wir da reden, hauen wir irgendwas raus. Aber Jesus zeigt hier sein Wesen. Ihm geht es nicht um irgendwie so eine überhöhte Stellung, Leute, ich muss euch schon sagen, ich bin doch eigentlich, ich werde euch das schon zeigen. Nein, er ist demütig. Das, was er sagt im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 11, als er sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, das macht er jetzt ganz praktisch. Und er fängt an, ihnen was zu erklären. Aber es gibt einen Satz, den finde ich so genial. Den ziehe ich jetzt mal vor. Und zwar im Lukas-Evangelium. Da heißt es im Lukas 24, Vers 25, daraufhin sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben? Was die Propheten gesagt haben. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben? Und das Wichtige ist hier nicht nur Glaube, sondern alles. Wisst ihr, Glaube, entweder vertraue ich oder vertraue nicht. Wenn ich über eine Hängebrücke gehen will, dann kann ich nicht sagen, ja, ich vertraue 60% von diesen Brettern, die da schön eingeseilt sind, und den anderen nicht, sondern muss ich allen vertrauen. Muss ja überall meinen Fuß draufsetzen. Und ich sage, ein Ding, das vertraue ich nicht, dann deswegen gehe ich nicht drauf, weil nur ein Teil ist, wo ich ja drüber steigen könnte. Das wäre dumm, ne? Und Jesus sagt hier zu ihnen, warum fällt es euch so schwer? Was ist eigentlich euer Problem? Und dann bleibt es nicht dabei, sondern er fängt an, ihnen etwas zu erklären. Und da freut, du bist ja auch Berater, ne? Da freut es uns das Herz, wenn Menschen sich beraten lassen, wenn sich was erklären lassen. Und wisst ihr, wir alle sind Berater. Nicht nur, weil ich jetzt Gemeinde beratere. Wir sind alle Berater, wir beraten andere, oder? Aber beraten heißt nicht, mach so und so und so, sondern wir erklären, wie es funktioniert und warum es so ist, damit die Leute selber für sich annehmen können. Ist kein Ratschlag, sondern eine Hinreichung von Wissen. Und dann mach mal was draus. Was denkst du darüber? Man kann drüber reden. Es kann in demjenigen wirken. Und das ist ja das, was ja auch passiert. Jesus erklärt diesen zwei Menschen, während sie unterwegs sind, ist ein schönes Bild auch. Wenn du ein Problem hast und willst damit irgendwie mit jemand reden, geh mit ihm zusammen spazieren. Das ist so gut, unterwegs zu sein. Der Gedanke allein, unterwegs zu sein, Schritt für Schritt. Da hält man auch mal eine halbe Minute aus, wo man drüber nachdenken muss, was man sagen soll oder antworten soll. Das ist so genial. Viel besser, wie die sich statisch hier am Tisch sitzen und sich gegenseitig anschweigen. Jetzt, wer redet? Soll ich nochmal die Frage stellen? Hast du es verstanden, was ich dich gefragt habe? Sie sind unterwegs und Jesus erklärt ihnen alles, vom Mose bis zu den Propheten steht im Wort. Aber das ist ja noch gar nicht mein Punkt heute. Sie merken, es tut ihnen gut. Es tut ihnen gut, wenn sie mit diesen Menschen sprechen. Sie haben Jesus noch nicht erkannt. Dann laden sie ihn ein, mit nach Hause zu kommen. Die waren ja nur 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. 11 Kilometer, ihr könnt ja ausrechnen, 6 Kilometer sind so Wandergeschwindigkeit, wie lange die unterwegs waren. Was? Ich bin Pfadfinder, hallo. Michael, wo bist du? Ha? Ach so, okay. Okay. Also wegen dem Altersdurchschnitt, okay, also die waren ein bisschen länger unterwegs. Und aber ich mache ja schon seit über 15 Jahren auch Pfadfinderarbeit mit den 6- bis 9-Jährigen und da muss man jedes Mal mitspringen, also deshalb hält halt fit. Ich kann euch nur einladen, alle, die ihr schon ein bisschen grau seid, kommt zu den Pfadfindern und unterstützt sie. Jetzt war es so, die sind unterwegs gewesen und sind angekommen und wollten nicht, dass dieser Mensch, der ihnen so wertvolle Worte gegeben hat, die sie aufgebaut haben, dass der geht. Und laden ihn ein. Wie freundlich ist das, gell? Dann komm, bleib noch bei uns und ess mit uns. Es ist schon spät, es ist dunkel. Und Jesus macht das. Sie haben ihn immer noch nicht erkannt. Und als er dann das Brot bricht, plötzlich erkennen sie ihn. Und als sie ihn erkannt haben, schwupp, weg war er. Was für ein Frust, oder? Jetzt könnte man doch sagen, Déjà-vu war doch schon mal so. Blub, weg war er. Und jetzt? Nee. Jetzt reflektieren die schon wieder, die Typen. Und die sagen zueinander, Lukas 24, Vers 32 und 33, sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, steht in der Hoffnung für alle Übersetzung. In der Elberfelder steht es noch besser. Haben nicht unsere Herzen gebrannt? Oh, wenn ein Herz brennt, ja, für etwas, dann geht was ab. Und sie sagen, tief berührt, unser Herz hat gebrannt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Wie schön auch, dass heute Morgen das so aufgezeigt worden ist, wie wichtig das ist. Die Schrift zu verstehen, die Schrift aufzunehmen. Und sie sagten, das hat was in uns ausgelöst. Es hat unser Herz zum Brennen gebracht. Nicht schlecht, oder? Und ohne viel Zeit zu verlieren, kehrten sie sofort um und gingen wieder nach Jerusalem. 11 Kilometer hin, 11 Kilometer zurück. Wie viel sind's? Ne? Halbmarathon, sagt er, gut. Ja. Wisst ihr, es war gar nicht üblich, zu bestimmten Uhrzeiten sich noch aufzumachen, woanders hinzugehen. Die hatten nämlich nicht keine Taschenlampen. Die konnten noch nicht an jeder Ecke eine Fackel kaufen. Die sind im Tageslicht gelaufen. Und ohne Rücksicht auf sich selber zu sagen, hey, wir müssen jetzt zurück, wir müssen den anderen davon erzählen, was wir erlebt haben. Wir können es nicht für uns behalten. Wir haben Jesus gesehen. So kurz. Und das so kurz hat uns begeistert. Aber was vorher noch war, die Schrift, sie hat angefangen in uns zu leben. Sie hat unser Herz angefangen zu brennen zu lassen. Oh, das können wir nicht für uns behalten. Wir müssen unseren Freunden, unseren Kollegen davon erzählen. Cool, oder? Was war denn der Schlüssel dafür, dass sie so brannten? Jesus spricht vom Glauben. Er spricht davon, dass, warum fällt es euch so schwer? Wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben? Was war der Schlüssel, dass sie plötzlich losgelaufen sind? Dass sie plötzlich eine Motivation hatten, denn in meiner Bibel steht noch nicht, dass sie im Heiligen Geist erfüllt waren. Ohne Erfüllung im Heiligen Geist rannten sie nach Jerusalem oder gingen. Ich glaube, dass sie zügig unterwegs waren. Und dann gehen sie an das Gebäude, wo die anderen mit ihnen ein paar Tage vorher noch zusammengekauert gesessen und geängstigt, beängstigt waren vor der Situation. Hoffentlich erwischen sie uns nicht auch. Und dann sind wir auch dran. Und dann steht in meiner Bibel auch nicht drin, sie kratzten ganz vorsichtig an der Tür, sondern sie pochten, hey, lass uns rein, wir müssen euch was erzählen. Und die anderen innen drin, die reißen die Tür auf und sagen, hey, wir haben es schon erlebt. Jesus ist auferstanden. Wow. Zwei Gruppen, die begeistert aufeinandertreffen, die vorher noch total verängstigt waren, freuen sich über die Auferstehung Jesu. Die einen haben ihn etwas länger gesehen, die anderen nur ganz kurz. Aber der Effekt war derselbe. Cool, oder? Weil es reicht schon ein kurzer Moment, Jesus zu begegnen, dass dein Herz anfängt zu brennen. Und es reicht auch schon, dass dein Herz anfängt zu brennen, wenn du dich mit dem Wort auseinandersetzt und im Glauben die Dinge aufnimmst. Aber es fehlt was, wenn du nicht alles glaubst. Wenn du Dinge auslässt. Wenn du etwas aussparst. Warum war das so durchschlagend, dieses Ereignis der Auferstehung? Es gab in, und es gibt es heute noch, zwei riesengroße Gruppen. Menschen, die glauben, dass es mit dem Tod alles zu Ende ist, und Menschen, die glauben, es gibt noch etwas nach dem Tod. Kannst du wirklich in zwei Gruppen aufteilen. Gab es in Israel auch. Die Sadduzäer und die Pharisäer. Und Jesus hat oft mit den Pharisäern gesprochen. Auch die Sadduzäer waren da und haben mal Jesus herausgefordert. Es war so ein kleines Wettrennen, so ein Battle. Die haben versucht, wer zuerst Jesus aufs Glatteis führen kann. Sind wir es, die super Sadduzäer oder die anderen? Es gab also ein Verständnis über Auferstehung. Also hat es etwas damit zu tun, dass es etwas mehr gibt als den Tod. Ostern feiern wir den ultimativen Sieg. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Also ich lese in meiner Bibel nicht, als die Jünger, die danach immer ausgegangen sind, als sie erklärt bekommen, Jesus muss leiden und so, aber er wird auferstehen. Steht auch alles in den Wörtern, in den Propheten. Ihm wird nicht mal ein Knochen gebrochen. Er wird nicht verwesen. Steht alles drin. Jesus hat ihnen alles erklärt und er hat den Tod besiegt. Jetzt ist den Jüngern, die in Jerusalem geblieben sind und die schon unterwegs waren, zurück in ihr Altes, ist eins klar geworden. Wenn das ist, dann ist der Rest auch alles wahr. Wenn das möglich ist, dann ist alles wahr. Dann kann mich doch nichts mehr halten. Dann muss ich doch begeistert sein. Es ist wahr, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt eine Auferstehung. Es ist wahr, dass Jesus die Wohnung vorbereitet für uns beim Vater. Es ist wahr, dass es eine Ewigkeit gibt, in der wir mit Gott zusammen sein können. Es ist wahr, dass Gott seinen Sohn so sehr geliebt hat, dass er ihn gegeben hat für dich, für mich und für den Rest der ganzen Welt, damit niemand, heißt es, verloren geht. Niemand. Und niemand heißt niemand, wie alles, alles heißt. Ich weiß nicht, ob ihr andere Definitionen habt, ja, aber für mich ist alles, alles. Da hat mich mal jemand angerufen und hat gesagt, hey Detlef, ich habe da so ein paar Balken, kannst du die gebrauchen für die Ranger? Guckst du mal, da bin ich vorbeigefahren, habe mir das angeguckt. Er sagt, du kannst dir die raussuchen, die dir passen oder willst du alles haben? Und du hast doch gesagt, du kannst alles haben am Telefon. Habe ich alles mitgenommen. Weil alles ist doch alles, oder? Und wenn du irgendwo im Urlaub bist und du packst wieder alles ein, um mitzunehmen, dann fragst du, haben wir alles? Dann meinst du ja nicht, haben wir die Hälfte, drei Viertel oder 95%. Nee, der ist ja schon wichtig, dass der Geldbeutel noch dabei ist. Der Reisepass. Egal ob Hin- oder Rückreise. Alles heißt alles. Also glauben wir alles? Dann haben wir auch kompletten Zugang. Sonst versperren wir uns doch was. Und niemand soll verloren gehen. Nicht ich, nicht du, nicht du, nicht du, niemand. Und wenn du morgens dein Rollo hochziehst und du guckst aus dem Fenster und du siehst den Nachbarn, der auch nicht. Sorry. Das habe ich gesagt. Das sind die Worte Jesu. Glaube ich es oder glaube ich es nicht? Darauf kommt es an. Titus 2, Vers 13. Da wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Also, denn wir warten darauf, dass sich die wunderbare Hoffnung erfüllt. Warten darauf. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass die Jünger in Emmaus, dass die dann sich einfach am Tisch gefreut haben und jetzt sagen, jetzt warten wir, dass sich das andere noch erfüllt. Sondern sind aktiv geworden. Sie haben überlegt, wir haben das erlebt, also müssen wir es den anderen erzählen. Also war das nicht ein Fixieren in der Glaubenshaltung? Hey, das ist eine super Haltung. Gott macht jetzt einfach so mal, was gibt's denn da alles so, was so fest, was so gibt's da Harze, ne, wo man drüber fließen lassen kann und da wird irgendwie kann man auch Pflanzen und Insekten kann man so in Harz reinmachen, ne? Kennt ihr das? So fixieren. Ah, Gott sieht, jetzt haben sie einen optimalen Glauben jetzt. Nee. Er lässt diesen Glauben in uns etwas bewirken. Etwas Wunderbares. Was ist denn das, was es bewirkt? Was ist das, was es bewirkt? Glauben, okay, ganzer Glaube, das ist sehr gut, aber es bewirkt doch was. Es bewirkt Hoffnung. Und ich lese uns da mal aus dem Römerbrief Kapitel 5 etwas vor. Da heißt es im Kapitel 5, dem Römerbrief, Vers 1, nachdem wir durch den Glauben von der Schuld freigesprochen sind, super, bis dahin genial, oder? Yeah. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir jetzt gründen. Wir gründen also auf etwas. Wir stehen auf es. Gegründet. Ich habe ja Maurer gelernt und ich weiß ganz genau, wenn du ein Fundament nicht richtig machst. Wir sind im Letzten in so einem Lokal gewesen, Familien, Tag haben wir gehabt, ich mit meiner Frau, meinen drei Söhnen und zwei Schwiegertöchtern und einem Enkelkind waren beim Brasilianer. Und dann sind wir da 3 Stockwerke durchs Treppenhaus hochgegangen. Und ich sah in jedem Geschoss sah ich die Setzrisse. Ich sah überall diese Risse. Ich kann nichts dafür, ich bin Maurer, ich sehe sowas. Wisst ihr, nicht, dass es mich nur aufgeregt hat. Ich wusste auch, warum es so ist. Weil das Fundament nicht gestimmt hat. Wenn das Fundament nicht richtig gemacht wird, dann gibt es später Setzrisse. Da gibt es Spannungen, die nicht sein müssen. Aber wenn wir richtig gegründet sind auf Jesus Christus, auf den Glauben auf Jesus Christus, dann gibt es keine unnötigen Spannungen. Da gibt es andere Spannungen, aber nicht die, die uns zerreißen. Das ist genial. Wir sind also gegründet. Und noch mehr steht da. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilnehmen. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und mit Stolz. Wir werden an der Herrlichkeit Gottes teilnehmen. Wie genial ist denn das? Herrlichkeit! Es geht doch nicht nur um hier und jetzt, es geht um ein Danach. Jesus hat den Glauben geweckt in den Menschen, dass es ein Danach gibt und dass es auch stattfindet, hat er bewiesen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und was macht das in den Jüngern? Sie fangen an zu glauben und zwar alles. Und alles heißt auch, jawohl, wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Jawohl, es gibt eine Ewigkeit. Und das ist eine Hoffnung, die hat in den Menschen gelebt und hat sie aktiv werden lassen. Nicht passiv, aktiv. Und dann heißt es, diese Hoffnung, ja, mit der sind wir erfüllt. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und mit Stolz. Was denn Stolz? Stolz, ja, ich habe diese Freude. Ja, du hast sie nicht. Ich gehe morgens in Gottesdienst, du nicht. Nein, stolz auf Gott. Wir sind stolz auf Gott, weil er hat alle Ehre verdient. Wir sind stolz auf einen Gott, der es fertiggebracht hat, sich mit Menschen zu versöhnen, die feindlich ihm gesinnt sind, die furchtbare Dinge machen, eins nach dem anderen und getrieben werden vom Teufel und nichts von Gott wissen wollen. Und er sagt, okay, für euch gebe ich meinen Sohn. Auf so einen Herrn und Gott und Schöpfer bin ich stolz. Auf so einen barmherzigen Gott bin ich stolz. Und ich schäme mich des Evangeliums nicht. Die Menschen draußen sollen erfahren, warum wir stolz sind auf diesen Gott. Es ist begründet. Und wer das erlebt hat, der kann gar nicht anders eigentlich, oder? Es sei denn, er will nicht. Bin ich nicht berufen? Du schon. Also die Jünger sind der absolute Beweis, dass sie total unterschiedlich waren. Da waren auch Zweifler dabei. Der Thomas, gar kein Problem. Aber auch ihm ist Jesus so begegnet, wie er ihn brauchte. Und der Thomas ist der, der nachher gegangen ist. Man sagt, dass er nach Indien gegangen ist, um Menschen ganz weit in der Entfernung zu erzählen, warum er so stolz auf seinen Gott ist. Wie genial, oder? Ein Petrus, der mit einer großen Klappe da gestanden hat und Jesus gesagt hat, auf keinen Fall soll dir das passieren. Das, wozu er gekommen ist, hallo? Der traurig war über sich selbst, weil er seine große Klappe hat ihn in ganz schwierige Situationen reingebracht. Er hat es nicht halten können. Er hat seinen Herrn verraten. Und er erlebt Wiederherstellung, weil dieser Herr grundsätzlich barmherzig ist. Gnädig. Und weil er hineinschaut in das Herz von Petrus und er stellt ihn wieder her und sagt, komm, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, geh. Wow, wie cool ist das. Auf so einen Gott können wir doch stolz sein, oder? Da brauchen wir uns nicht schämen. Und mit Freude. Das Mahl haben sie gefeiert mit Freude. Mit Freude haben sie das Mahl gefeiert, weil sie verstanden haben, jawohl, die Ewigkeit, sie existiert. Finde ich stark. Wie kann denn unser Glaube lebendig werden, lebendig bleiben, wenn wir die Freude über die Ewigkeit, die wir mit Gott verbringen, nicht verlieren, uns nicht ausreden lassen und nicht aus dem Blick lassen. Wisst ihr, wir reden viel zu wenig über das, was noch kommt, das, was uns die Kraft gibt, all das zu ertragen, all dafür hinzustehen und zu sagen, hier, ich stehe hier und ich kann nicht anders. Gott ist ein Gott der Gnade. Gestern habe ich schon gesagt, habe mir auf der Herfahrt die ersten 22 Kapitel vom Hesekiel angehört. Und das ist so genial. Da spricht Gott zum Hesekiel, was er für Aufgaben hat. Und dann sagt er, ich werde dich hart machen wie ein Kieselstein, damit du die Härte der Menschen, die um mich rum sind, ertragen kannst. Ich werde dich härter machen als sie. Sie werden dich nicht kaputt machen, wenn du in meinem Namen unterwegs bist. Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott schickt uns vielleicht unter die Wölfe, aber wir werden nicht zerfleischt. Nicht das, was in der Ewigkeit ankommt. Nicht das. Das kommt an. Hebräerbrief, Kapitel 11. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Im Vertrauen. Aha, wir vertrauen. In der Hoffnung vertrauen wir nochmal. Also da gibt es so einen Kreislauf. Glaube ist ja Vertrauen, ja, Pistos, ja, und dann Hoffnung, jawohl, wunderbar, und wieder Glaube und wieder, wow, und schon fängt es an, das Rad sich zu drehen und unser Herz zu schlagen. Brannte es nicht für unseren Herrn? Trotz Versagen, trotz Weggehen aus dem, wo man eigentlich war, in Jerusalem, da, wo die große Hoffnung war, die fast gestorben ist. Ihre Hoffnung ist gestorben, aber sie haben dafür eine lebendige bekommen. Eine lebendige Hoffnung. Ich habe in meinen Taschen immer so einen kleinen Zollstock dabei, ne? Der ist ganz nett. Der hat so 10 Glieder, sind dann ein Meter, ne? Als Maurer hätte ich damals immer gelacht, hey, komm, ist ja kein Zollstock, ist ein Spielzeug, ne? Ja, Spielzeug, ne? Und ich war mal in einem christlichen Laden und da gab es so 2000 Jahre Jesus Christus. Und das ist so genial. Da war so ein Zollstock, da ist die Heilsgeschichte so drauf, so, ne? Also echt cool da, ne? Das sind so Sachen, die da draufstehen. Und wisst ihr, wenn ich als Handwerker wählen kann, welchen Zollstock ich nehme, dann nehme ich den kompletten. Nicht den Behelf. Wenn ich nur einen Behelf habe, okay. Aber wenn ich einen kompletten haben kann, dann entscheide ich mich für den kompletten. Wenn ich das volle Evangelium in meinem Leben zum Tragen haben möchte, dann entscheide ich mich für das volle. Nicht für so ein Zwischending. Das ist für wen auch immer. Aber das hier, das will ich. Willst du es auch? Willst du es? Willst du dich entscheiden, anzufangen, sich darüber zu freuen, dass die Ewigkeit viel besser sein wird, als das, was du hier lebst? Ich habe nächstes Jahr dann einen Sechser vorne dran. Aber ich fühle mich nicht wie jemand, der einen Sechser vorne dran hat, ne? Aber wenn ich manchmal irgendwas Schweres tragen muss, dann denke ich, okay. Oder wenn ich meinen Enkel nehme, der jetzt 10 Kilo wiegt, ich nehme den meiner Schwiegertochter gern ab, die ist schwanger, da kommt das zweite Enkelchen. Und das ist so genial. Dann sage ich, komm, ich nehme ihn. Früher hätte ich ihn einfach so genommen. So, oh, komm, nehmen wir mal. Ne? Einfach so, ja. So einfach, nee, schon, ne? Nicht am Bein. damit das klar ist, nicht am Bein. Ich will damit sagen, locker getragen. Und wir merken doch, dass es unser Leib ist sterblich. Wie stark wirkt dann diese Hoffnung auf die Ewigkeit, auf einen neuen Leib? Je älter ich werde, umso mehr freue ich mich auf die Ewigkeit. Einen neuen Leib. Und die Älteren, mit denen ich spreche, die sagen auch, ja, ich freue mich. Ja, ich habe mich, vorletztes Jahr habe ich eine Frau begleitet im Hospiz, die ist 80 Jahre gewesen, die hat als Teenager hatte ich schon MS bekommen und die hat ein echt ein schweres Leben gehabt und ist dann auch am 29. Februar geboren, hat echt schwierig gehabt, weil Geburtstage fallen dann halt nicht so raus. Ne? Ich war mit der Jugend damals, als sie 17 wurde, habe ich gesagt, hey, du wirst jetzt 17, du feierst den 17. Geburtstag, ich komme mit der Jugend vorbei. Ne? Die hat sich gefreut. Und die habe ich begleiten dürfen und die stand, als sie nochmal konnte, ist sie zu uns in Gottesdienst gekommen. Wir haben den in der katholischen Kirche feiern können. Damals war Corona und Abstandsregeln und da haben wir das da so machen können. Und dann stand sie vorne da. Ich habe sie nach vorne begleitet, ganz klapprig und hat gesagt, wisst ihr, ich werde sehr wahrscheinlich nicht mehr in Gottesdienst kommen. Es wird mein letztes Mal sein, dass ich euch sehe. Ist so schön, mit euch hier zu sein. Aber wisst ihr, ich gehe heim. Und ich freue mich drauf. Da saßen Leute da und haben Tränen gekriegt. Die einen, weil sie traurig sind, dass die gegangen ist. Und die anderen, weil sie verstanden haben, um was es geht. Und als ich bei ihr am Sterbebett da so war und sie hatte gesagt, Herr Jesus, nimm mich. Herr Jesus, ich komm, ich bin bereit. Wie genial ist denn das? Keine Angst vor dem Tod zu haben. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben. Jesus ist auferstanden. Und da geht es eben weiter. Nicht nur Glaube, sondern da kommt die Hoffnung. Und aus der Hoffnung entsteht wieder neue Glaube. Und das hält unseren Glauben lebendig. Römerbrief, auch wieder 5. Kapitel, das kann ich euch nur empfehlen. Lernt es auswendig, ist so genial. Aber schwierig, auswendig zu lernen, finde ich. Im Vers 21, das ist der letzte Vers, da ist es, denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei, das könnte man sagen, Punkt, nein, und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es ist also nicht nur eine Befreiung von Schuld, es ist nicht nur irgendwie eine Rettung vor der bösen Strafe, sondern es ist noch mehr, er schenkt uns ewiges Leben. Der Schlüssel, ewiges Leben, nicht nur das Böse ist weg, sondern ewiges Leben bei Gott. Das ist eine Triebfeder für die junge Kirche. Und als sie dann noch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, da können sie gar nicht mehr anders. Da laufen sie und laufen und erzählen den Menschen von dieser tollen Botschaft. In Weisheit. Paulus läuft mal durch Athen und läuft da rum und betet. Und er hat niemand in der Zeit was erzählt, aber hat eine Idee, einen Impuls von Gott bekommen, sich irgendwo auf den Platz zu stellen und dann zu sagen, hey, wisst ihr was, ihr toll, wie ihr das macht, ihr habt viele Götter, aber da gibt es einen, da steht dran, habe ich gesehen, unbekannter Gott. Wie genial ist das, kriegt den Impuls von Gott und dann erzählt er von denen, ich kenne diesen unbekannten Gott und alle kriegen so Ohren. Wir waren gestern in der Pizzeria, ne? Ich habe zwei netten Bedienungen mehrfach das Evangelium erklären dürfen, weil sie nur neugierig waren, wie es funktioniert. Wir können kreativ sein, wir können uns von Gott Impulse geben lassen, wie wir die Menschen erreichen, um sie mit der Liebe Gottes in Kontakt zu bringen. Denn wir haben einen liebenden Gott, deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Und sein Auftrag, den er uns gegeben hat, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Bringt diese Botschaft unter die Völker. Der gilt heute noch. Es ist kein kein Club der Selbstzufriedenen, wir haben es geschafft, irgendwie sind wir reingekommen, irgendwie hat er uns gefunden. Nein, es ist seine Mannschaft hier auf Erden, die das Evangelium bekennt, die den Leuten sagt, hey, Gott hat uns die Tür zur Ewigkeit aufgeschlossen durch Jesus Christus. Und wir stehen im Buch des Lebens. Deshalb fürchten wir uns nicht. Und deshalb feiern wir unseren Gott. Deshalb sind wir stolz auf unseren Gott. Wie genial ist das? Nicht Selbstmitleid, nicht Wunden lecken, nicht zurückschauen, wie schön es mal war, sondern nach vorne schauen, was noch kommt. Und andere dran teilhaben lassen. Je früher, je besser. Stellt euch vor, ihr kommt da so um die Ecke, macht einen kleinen Spaziergang, so, nehmen wir mal Frühling, können auch im Sommer sein, ja, Sommer, ein bisschen kühl schon, und ihr kommt in die Ecke und denkt, was riecht nach Rauch, da brennt ja eine Scheune, schön. Oh, ich habe das schon entdeckt, eine Scheune. Mal sehen, wer es noch entdeckt. Jeder wird doch handeln, oder? Bei einer dummen Scheune. Hier geht es um Menschen, die sonst verloren gehen. Und Paulus sagt, ich bin allen alles, damit ich so manche gewinne. Ich versuche also den Menschen so zu begegnen, dass es ihnen so leicht wie möglich fällt, das Evangelium zu empfangen. Wir unterstützen seit zwei Jahrzehnten Missionare auf den Philippinen, die übersetzen für ein kleineres Volk die Bibel, weil sie wissen, wenn sie das in ihren eigenen Wörtern bekommen, dann nehmen sie es an. Und jetzt haben sie die ersten Sachen, haben sie fertiggestellt und die feiern das. Das Wort Gottes spricht total anders, das ist meine Sprache. Die müssen die Sprache erstmal als Schriftsprache entwickeln, das ist gar nicht so einfach. Aber warum machen die das? Weil sie einen liebenden Gott haben und weil sie diese Liebe im Herzen auch haben und weil sie wollen, dass diese Menschen gerettet werden. Ist ja gut, dass es die gibt, ne? Wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die irgendwann mal hier in Deutschland oder sonst wo auf der Welt auch von der Liebe, würden wir gar nicht hier sein heute. Dann sähe deine und meine Zukunft ganz, ganz düster aus. Aber es gab Menschen, die anderen sehr verständlich gemacht haben, dass es heute schon einen Anker gibt, heute schon, der in eine andere Dimension geht. Heute sind wir schon verankert in der Ewigkeit durch Jesus Christus. Und das ist so ein starker Anker. Wenn wir ihn im Glauben festhalten, nimmt ihn uns keiner weg. Keiner. Und das ist so ein starker Anker, der lässt uns ein anderes Leben leben wie die Menschen dieser Zeit. Und deswegen schreibt Petrus in seinem Brief, in seinem ersten Brief im Kapitel 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einer lebendigen Hoffnung. Wisst ihr, das macht einen Unterschied, ob jemand eine lebendige Hoffnung hat oder jemand nur eine theoretische Hoffnung hat. Und ich wünsche uns, dass wir als Christen insgesamt in Deutschland und weltweit mehr und mehr diese lebendige Hoffnung in uns aufblühen lassen, indem wir uns bewusst machen, es gibt ein Danach und darauf freue ich mich schon und da habe ich jetzt schon Anteil dran und ich werde es erleben, weil Gott treu ist. Und ich bin so stolz drauf, dass ich sogar den anderen das erzähle. Es ist so schön, dass hier so viele ältere Leute sind. Ja, wer von den älteren Leuten hat alle Enkel und Kinder? Wer hat Enkel und Kinder? Ja. Hey, super. Gott freut sich darüber. Über die Enkel und Kinder habt ihr so viele Kontakte ja auch noch zu anderen, die auch jung sind, die alle die Botschaft hören müssen. Auf eine feine Art und Weise, die Gebet brauchen, dass sie ihr Herz öffnen. Gott hat uns diesen wunderbaren Schlüssel in die Hand gegeben, eine wunderbare Botschaft, wo die Menschen ja hineinkommen können in sein Reich. Die beste Botschaft aller Zeiten. Ever. Ich will gar nicht mehr lang rummachen. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Und an der Stelle ist ganz wichtig, dass ich hier auch stehe und sage, okay, nicht immer bin ich so glaubensvoll und zuversichtlich gewesen wie heute. Aber da, wo ich immer jemand hatte, der mich ermutigt hat, habe ich nicht so lange im Loch gelegen und gesessen, wie wenn ich allein war. Es ist ein riesengroßer Segen, in der Gemeinde zu sein, mit Gleichgesinnten, die sich ausrichten und die sich gegenseitig ermutigen und stärken, dran zu bleiben an den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Dran zu bleiben am Wort, dran zu bleiben, die Wahrheit festzuhalten und sich von Gott immer wieder neu füllen zu lassen mit dieser Freude auf die Herrlichkeit Gottes. Ist das nicht schön? Und als es mir nicht gut ging und mir jemand zur Seite stand und hat die Hände auf meine Schultern gelegt und hat gesagt, Detlef, komm, wir beten. Dann habe ich vielleicht manchmal gedacht, naja, ja, okay, beten. Kann ja nicht schaden. Hat's auch nicht. Es war immer gut. Nicht immer sofort, aber es war immer gut. Und es ist so eine Freude zu sehen für mich, wenn ich nach dem Gottesdienst zu sehen, wenn dann Leute noch sitzen und wenn einer neben dem anderen sitzt und dann die Hand auflegt und für ihn betet. Oder sie zusammen einfach auch nur ohne Handauflegung miteinander für eine Anliegen beten. Wenn sie eine Zweierschaft bilden und sich gemeinsam stark machen, damit etwas passiert, was Gott tun kann. Veränderung schenken in der Situation. Stärkung, Ermutigung, Befreiung, Rettung, Heilung, was auch immer da ist. Lebendiger Glaube, lebendige Hoffnung. In einem lebendigen Gottesdienst, in einer lebendigen Gemeinde, von einem lebendigen Gott, von einem lebendigen Jesus Christus, weil er auferstanden ist. Und da geht es nicht nur um lebendigen Lobpreis, sondern da geht es um lebendigen Alltag. Ist dein Glaube morgen auch noch so? Begegnet dir jemand im Büro oder der Nachbar lässt seinen Hund auf deinen Garten oder Hofeinfahrt kacken und du denkst, oh, den Salisheim. Ärgert dich irgendwer im Straßenverkehr? Boah, Leute, hinterm Steuer. Da werden schon so manche verbale Maschinengewehre rausgeholt. Oder fangen wir an zu segnen? Fangen wir an, das zu tun, wozu wir berufen sind? Denn auch das steht im Wort. Wir sind zum Segen berufen. Und wie sagte noch Jesus? Wie war dieser eine Satz da noch? Wie wenig versteht ihr doch, warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben? Ich habe mich entschieden, ich will alles glauben. Ich glaube an die Jungfrauengeburt. Ich glaube, dass Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Ich glaube, dass Mose auf den Stein geschlagen hat und das Wasser rauskam. Ich glaube, dass das Rote Meer geteilt worden ist. Ich glaube das. Aber das Beste, was mir hilft, ist, ich glaube, dass Jesus Christus auch verstanden ist und mir dadurch ewiges Leben möglich gemacht hat. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du diesen Weg gegangen bist. Du warst gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Du hast es auch nicht als Schande erachtet, die Herrlichkeit zu verlassen, vom Vater zu gehen und Mensch zu werden in Niedrigkeit, uns gleich und alles durchzumachen, was wir durchmachen und darüber hinaus noch alle Last und Schuld auf dich zu nehmen. Alle Krankheit auf dich zu nehmen und alles zu tragen, was uns jemals von Gott trennen kann. Danke, Jesus, dass du das getan hast. Und danke, Jesus, dass es nicht das Ende war, sondern du bist dann gestorben und du bist auferstanden und damit hast du den Tod besiegt. Und damit machst du uns diese wunderbare Möglichkeit auf, dass wir ewiges Leben auch haben. Danke, Herr. Lass uns das mehr und mehr begreifen. Lass uns mehr und mehr bewusst sein, was es bedeutet, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Lass uns mehr und mehr nach dieser lebendigen Hoffnung handeln und andere davon erzählen und sie anstecken im Glauben. Hilf uns, dass wir uns nicht des Evangeliums schämen, sondern dass wir alles glauben, so wie die Propheten gesagt haben. Und du bist der größte Prophet von allen. König, Priester und Prophet. Ich danke dir dafür. Und ich möchte heute Morgen einfach fragen, wer möchte wieder ganz neu das ins Bewusstsein rücken, das ewiges Leben, was er geschenkt bekommen hat, seine Freude, ja, wieder daran zu haben, sein Herz füllen zu lassen voll Freude und Hoffnung und Zuversicht und stolz darauf, dass er einen Gott hat, der ihm das geschenkt hat. Wer möchte das heute wieder ganz neu entscheiden, dass sein Glaubensleben zu einer lebendigen Hoffnung aufsteigt. Nicht nur zur einer, irgendwie einer Hoffnung, die mal mehr oder weniger funktioniert, je nachdem, wie viel ich glaube. Ob ich starken Glauben oder schwachen habe, sondern nein, ich will alles glauben, alles, was da steht. Und ich will diese lebendige Hoffnung wieder neu aufblühen lassen in meinem Leben. Wer möchte heute Morgen diese Entscheidung treffen? Der soll einfach seine Hände zu Gott heben, zu Gott, nicht zu mir, zu Gott und sagt, Gott, hier bin ich und ich will diese lebendige Hoffnung in meinem Leben wieder haben, ich will das sprudeln und ich will meinen Mitmenschen teilhaben lassen an dieser Hoffnung, an dieser Zuversicht. Herr, danke, dass du vergibst da, wo ich versage. Danke, dass ich bei dir nicht perfekt sein muss. Danke, dass du barmherzig, gnädig, geduldig und treu bist. Danke, Herr. Herr, ich bete, dass du uns, jedem Einzelnen, zeigst, wem wir in der kommenden Woche, in den kommenden Wochen und Monaten ja wirklich begegnen können und diese lebendige Hoffnung weitergeben dürfen. Mach du uns geschickt. Leg du uns gute Worte in den Mund. Lass uns lernen, was das bedeutet. Lass uns lernen, gegenseitig uns zu stärken in der Gemeinde, wenn wir sehen, dass andere Stärkung brauchen, dass wir für sie beten, dass wir sie durchtragen, dass wir uns auch selber öffnen und sagen, ich brauche Gebet, hilf, damit diese lebendige Hoffnung nicht abnimmt, sondern zunimmt und stärker wird und stärker wird und unser Glaubensleben prägt. In Jesu Namen. Und ich segne euch in Jesu Namen. Dass das Wort, was Gott spricht und was Gott heute auch zu dir gesprochen hat, dass es in dir groß wird, stark wird und wuchert und zu anderen durchdringt und andere erfasst in Jesu Namen. Lass uns so in der Haltung bleiben und einfach in den Lobpreis gehen.